Die Gnade Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, es ist Wahlkampfzeit. Wir werden bestimmt wieder viele Versprechungen zu hören bekommen, wie Politiker glauben, dass sie unser Land besser machen können. Dass unser Land gerechter wird, dass es lebenswerter wird. Das Problem ist, je mehr sie mir versprechen, desto kritischer werde ich. Sie erzählen mir nämlich in einem entscheidenden Punkt nicht die Wahrheit. Sie sagen nicht die Wahrheit, dass diese Welt, in der wir leben, ein gefährlicher Ort ist. Ein Ort, an dem reihenweise Menschen versuchen, den Vorteil zu gewinnen, sich zu übervorteilen, andere auszubeuten. Und Politiker glauben manchmal, sie können diese tiefgreifenden Missstände in unserer Gesellschaft durch Gesetze ändern. Ich denke, durch Gesetze können sie das Böse eindämmen, aber nicht die Menschen ändern. Ich würde mir wünschen, dass Politiker sagen, ja, ich weiß, das ist schwierig in dieser Welt. Ja, wir machen Gesetze, aber ich werde versuchen, mein Bestes daran zu setzen, unser Land durch diese schwierige Welt hindurch zu navigieren, durch die Untiefen, die da sind. In der Kirche passiert leider auf etwas subtilerer Weise, Art und Weise etwas Ähnliches. In der Kirche reden wir Land auf, Land ab von Gnade und wissen, das ist der Punkt, den wir brauchen im Leben. Manchmal verkürzen wir doch aber dann die Gnade auf den Punkt, an dem wir durch Christus zu Gott gekommen sind und reden davon, dass Gott gnädig ist. Und da schwingt dann auch mit, dass wir das ja schon wissen, was Gnade genau ist. Doch manchmal, da schleicht sich auch in Gemeinden etwas vom Gesetz ein. Von dem Gesetz, wo ich glaube, dass die Politiker, wenn sie unser Land regieren, das Böse eben nur eindämmen können, aber nicht das Gute zur Entfaltung bringen können. Und das Gesetz schleicht sich ein, wenn mir nichts, dir nichts Forderungen gestellt werden, wie wir zu leben haben, wie Kirche funktionieren soll. Und Gesetz sind diese Forderungen dann, wenn es eine Sanktion gibt, eine Strafe. Diese Strafe kann subtil sein. Ein böser Blick, ein Herabblicken, ein sich zurückziehen oder einfach Unmut. Aber egal wie subtil die Form, es baut Druck auf. Leistungsdruck, dass Gemeinde gut funktionieren soll, dass Menschen funktionieren sollen. Doch leider passen Druck und Liebe nicht so gut zusammen. Wenn Druck und Liebe zusammenprallen, dann ist das Erste, was sich zurückzieht, die Liebe. Und wenn wir als Christen meinen, wir könnten Forderungen stellen, wie eine andere Person heilig und gerecht leben soll, dann wäre das nichts anderes, als dass wir Gott zum Erfüllungsgehilfen machen unserer eigenen Wünsche und Sehnsüchte, nämlich dem Wunsch, dass dieser andere Mensch doch bitte sich so verändert, wie ich das brauche. Dann hätten wir nicht herzliches Erbarmen angezogen. Dann würden wir es uns einfach machen. Doch im Neuen Testament gibt es auch immer wieder unbequeme Bibelstellen, die sich dagegen stellen, die zeigen, dass Gott größer ist und uns immer wieder neu in Barmherzigkeit und Gnade begegnet, uns mit Barmherzigkeit und Gnade bekleidet. Dazu erzähle ich uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22 ab Vers 1. Dort setzt Jesus das Reich Gottes gleich mit einem König, der für seinen Sohn ein Hochzeitsmahl ausrichtet und groß feiern will und einlädt. Er lädt ein und er schickt seine Knechte los, seine Boten, doch die Menschen wollen nicht kommen, die Eingeladenen. Er belässt es nicht dabei. Er schickt seine Knechte und seine Boten noch einmal los und sagt den Gästen, siehe, ich habe doch alles bereit. Die Ochsen sind da, das Mastvieh ist geschlachtet, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten ihn, gingen weg und taten das, was sie ebenso tun. Auf den Acker ziehen, ihrem Geschäft nachgehen. Einige beließen es nicht dabei, sondern sie ergriffen sogar die Knechte, verspotteten sie und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte sogar sein Heer aus, um diese Mörder selbst umzubringen und zündete sogar ihre Stadt an. Danach sprach er zu den Knechten, seinen Boten, die Hochzeit ist bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht raus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, egal wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, gute und böse, und alle Tische wurden voll. Da ging der König hinein, um sich die Hochzeitsgesellschaft anzuschauen. Er ging hinein, und zwar mit einem kritischen Blick. Und er sieht einen Mann, der kein Festgewand anhat, kein Hochzeitsgewand, und spricht zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein Hochzeitsgewand an? Dieser wurde still. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Erstmal unangenehme Worte. Da ist die Rede von einem Gott, der zornig ist, der etwas tut, was man nicht Gott zutraut, der Gleiches mit Gleichem vergilt, der diejenigen umbringen lässt, die seine Boten umgebracht haben, der Vernichtung bringt den Orten, die seine Boten nicht gehört haben. Es ist durchaus möglich, dass der Autor die Zerstörung der Stadt nachträglich eingefügt hat, um auf Jerusalem zu verweisen, das im Jahr 70 nach Christus zerstört worden ist. Wir, wenn wir von Christus her denken und glauben, dann ist uns vielleicht eher vor Augen, dass Gott eines Tages alle Tränen abwischen wird. Das ist tröstlich und das ist wahr. Aber doch ist hier in dieser Geschichte etwas anderes zu spüren von Gott. Gott, ja, er will uns trösten, wie ein Vater uns tröstet, wie eine Mutter uns tröstet. Aber er möchte das tun mit einem kleinen Kind. Uns mutet er zu, auch im Glauben erwachsen zu werden, zu reifen und nicht immer wieder getröstet zu werden wie ein kleines Kind, sondern wie ein großes Kind oder ein Erwachsener. Denn seine Gnade soll in uns mächtig wirken und sie stärkt uns, baut uns auf und lässt uns wachsen. Und wir sollen nicht wie kleine Kinder Halt suchen an den Gittern des Gesetzes, sondern aus der Beziehung zu Jesus Christus leben im Heiligen Geist. Und dabei müssen wir begreifen, dass all die Bereiche in unserem Leben, aus denen wir seine Gnade ausklammern, das sind die Bereiche, wo er uns eben nicht trösten kann, weil er ja möchte, dass wir in der Gnade wachsen und nicht die Gnade ausklammern. Er möchte, dass wir an Barmherzigkeit und Geduld wachsen, weil wir geliebte Kinder des Vaters sind. Weil wir aus dem Geheimnis von Gottes Gnade und Vergebung leben. Und dieses Geheimnis besteht darin, dass wir es auch selbst weitergeben. Wenn wir hingegen Forderungen an andere stellen, wie wir zu leben haben, wie Gemeinde zu sein hat, dann, so schreibt Paulus, dann stellen wir uns unter den Fluch des Gesetzes. Und dieser Fluch bringt den Tod. Und das erste Anzeichen des Todes ist, wenn die Liebe abstirbt. Und das kann Gott nicht zulassen. Das ist für uns vielleicht der Kern dieses unbequemen Gleichnisses, das Jesus erzählt. Da ist ein Mann eingeladen zur Hochzeitsfeier mit Jesus. Und er ist gekommen. Und wir würden denken, es ist alles gut. Er ist doch der Einladung gefolgt. Aber nein, es ist nicht gut, weil er ein Gewand trägt, das nicht zu dieser Hochzeit passt. Und das ist mit Sicherheit nicht gemeint, ein Talar oder mein fehlendes Bäffchen heute. Nein, es geht um ein geistliches Gewand, um geistliches Tuch. Was kann das sein? Ich habe die Antwort genommen aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 27, wo steht, dass wir im Glauben Christus anziehen. Anziehen wie ein Gewand. Und mit Christus bedeckt zu sein, das heißt für mich nichts anderes, als mit Gnade und Barmherzigkeit angezogen zu sein. Wenn dieses Gewand fehlt, dann müssen wir auch damit rechnen, uns von Gott zu entfernen. Die führende Geschichte zu Jesus' Zeiten, sie hat ganz offenkundig die Botschaft Jesu nicht so annehmen können, wie es notwendig gewesen wäre. Doch die gute Nachricht für uns, Gott hat dann seine Boten bis ans Ende der Welt geschickt. So steht es auch in dem Gleichnis. An die Hecken und Zäune vielleicht im anderen Evangelium, dorthin also, wo man nicht so gerne geht. An die Enden der Welt, das kann in New York die Bronx sein, in Frankfurt vielleicht Rödelheim oder in Obertshausen Familien in Hochhäusern, die von Hartz IV leben. Er schickt seine Boten in die Schmuddelecken. Und da sind diese Zöllner, diese Prostituierten, diese Nobodies. Früher hätte man gesagt, das Gesocks, die, aber auch die Blinden und Lahmen und die Vergessenen und Einsamen. Sie nehmen alle begeistert diese Botschaft an und lassen sich einladen zur Hochzeitsfeier. Sind wir bereit, uns anzufreunden mit Pennern, Haschischkonsumenten oder Prostituierten? Mit ihnen zu lachen und zu weinen? Sie hineinzulieben in das Reich Gottes? Ihnen die Liebe weiterzugeben, die Gott der Vater in uns hat hineinfließen lassen? Nein, die er immer uns hineinfließt, damit sie zu den Menschen fließen kann. Doch was ist, wenn diese Menschen unserer Kirche gefährlich nahe kommen? Wenn sie Gesetze ignorieren und unsere Scheiben einwerfen? Ja, wir können und wollen staatliche Gesetze nicht ignorieren. Doch wir wissen, dass die Gesetze das Böse maximal eindämmen kann. Aber zum Guten helfen sie nicht. Zum Guten hilft die Liebe, das auf eine Person zugehen. Ja, sie sind willkommen. Aber Jesus sagt auch immer wieder, wenn er Menschen begegnet, du bist okay, aber ich möchte nicht, dass du so bleibst. Wenn die Lahmen und die Blinden zu ihm gekommen sind, dann hat er nicht gesagt, du bist okay, sondern er hat die Menschen geheilt. Er hat sie verändert. Und wahrscheinlich wären sie auch nicht nach Hause gegangen, bis sie nicht diese Heilung und diese Liebe und diese Annahme bekommen hätten. Als die Wucherer, Zöllner oder Prostituierten zu Jesus gekommen sind, da ist er nicht ihnen entgegengetreten mit der Forderung des Gesetzes, die da heißt, ändere dich. Auch nicht mit Vorwürfen oder versteckten Vorwürfen, die wiederum Forderungen sind. Er hat ihnen seine ganze Liebe geschenkt. Und zwar an dem Ort, wo sie gerade waren. Denn Liebe würde niemals den Geliebten in einem verzweifelten, hoffnungslosen, herabsetzenden Zustand belassen. Er bietet Liebe, Barmherzigkeit und Gnade an, aber nicht von oben herab. Und warum? Weil Liebe eben das Beste will für den Geliebten. Wenn Jesus ein Leben anrührt und berührt, dann werde ich auch verändert. Und doch ist dieser eine Mensch in dieser Hochzeitsgesellschaft, der nicht mehr bleiben darf in der Gemeinschaft. Er hat nicht die Kleider Christi angezogen. Und Jesus Christus anziehen, wie geht das? Da kann ich auch nur in einem Bild sprechen. Wenn wir uns morgens ankleiden, dann müssen wir erstmal nackt werden, das Nachtgewand ausziehen, den Schlafanzug ablegen, nackt dastehen. Doch wer nackt ist, friert schnell. Das heißt, wir brauchen neue Kleidung und möglichst keine zerschundene, zerrissene, alten Sachen, die die Kälte wieder reinlassen. Christus anziehen heißt für mich, frische Wärme zu bekommen, die mich umgibt und trägt, die mich besser schützt als das Alte, was ich früher getragen habe. Und doch, und nein, gerade weil in der Liebe Christi die Wärme ist, sollen wir mit der Kälte nichts mehr zu tun haben und darauf achten, dass dieses Gewand nicht zerknittert oder beschnutzt wird, dass es keine Flecken bekommt, die die Gnade hässlich machen. Und das sind allzu gerne die Forderungen, ich soll, ich muss oder ich müsste oder im Rückblick hätte ich doch nur. Bei Christus geht es um Gnade und Christus ist kein fernes Ideal und auch kein Königsmantel sollen wir anziehen, der einmal im Leben nur herausgeholt wird zur Krönung. Nein, er ist uns so nah wie unser Unterhemd. Aber dieses Unterhemd, das ist so wertvoll wie ein Krönungsmantel. So stellt sich Christus zu uns, ist uns ganz nah. Und ich kann sagen, ich bin stolz, Christ zu sein, nicht weil ich alles kann, sondern ich bin stolz, weil ich weiß, dass der Vater im Himmel stolz auf mich ist. Denn nur ein stolzer Vater ruft zu seinem Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Nur ein stolzer Vater ruft zu seiner Tochter, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Und das allein aus Gnade mit Luther, sola gratia. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.